Welche typischen Fragen und Probleme tauchen alltäglich oder wöchentlich in Ihrer Beratung auf?
Also ich habe zum einen einmal die Pflegebedürftigen selber, die sich an mich wenden. Oft wollen die gerne was wissen zu Hilfe- und Unterstützmöglichkeiten zu Hause. Also quasi, wie kann ich am besten zu Hause so lange wie möglich, am besten bis zum Ende eben wohnen bleiben? Und in der Beratung schauen wir dann gemeinsam, welche Ressourcen sind vorhanden, welche sozialen Netzwerke sind vorhanden, was ist eigentlich schon da, was ist greifbar und was wäre vielleicht hilfreich noch zu initiieren. Pflegehilfsmittel oder vielleicht dann doch professionelle Dienstleister, das sind so die Themen, die wir dann besprechen.
Der Schwerpunkt heute soll auf den finanziellen Hilfen liegen. Fangen wir mal an.
Ein bisschen was wird sich ändern zum 01.01.2024. Wir haben nämlich die finanziellen Hilfen, das ist immer so eine der Baustellen. Wenn ich pflegebedürftig bin, kann ich wählen. Ich habe die Möglichkeit, die Pflegesachleistung zu nehmen und ich habe die Möglichkeiten eben das Pflegegeld oder die Kombileistung zu nehmen. Das Pflegegeld empfehle ich immer denjenigen, die auch ein soziales Netzwerk haben und die sich das zutrauen und sagen, wir wollen das erst einmal alleine probieren, ohne den professionellen Akteur mit drin zu haben. Dann würde ich das Pflegegeld immer empfehlen. Wenn es einen Pflegegrad gibt, dann bekomme ich Pflegegeld ab Pflegegrad 2. Dann haben wir aktuell 316 Euro, die monatlich gezahlt werden. Bei Pflegegrad 3 sind es 545 Euro. Bei Pflegegrad 4 sind es 728 Euro. Und bei Pflegegrad 5 haben wir aktuell 901 Euro, die monatlich ausgezahlt werden. Pflegegeld und auch die Pflegesachleistung, die werden um 5% ab dem 01.01.2024 erhöht. Und danach sollen die inflationsgemäß angepasst werden. Das ist kein Einkommen. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Es wird nicht nachgeprüft, was man damit macht. Es dient eher damit, dass man den Pflegepersonen auch so einen kleinen finanziellen Obolus auszahlen kann. Also ich kann auch mal jemanden was in die Hand drücken. Der Enkel, der mal einkaufen fährt, dem kann ich mal auch Geld für Sprit in die Hand drücken.
Das ist wichtig zu sagen, weil ansonsten gibt es ja Regularien, dass nicht enge Verwandte bestimmte andere finanziellen Hilfen in Anspruch nehmen können.
Richtig, da kommen wir dann zum Entlastungsbetrag. Eigentlich eine schöne Sache. Wir haben einen Entlastungsbetrag und dieser ist fast das Einzige bei Pflegegrad 1, was wir an finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten haben. Diese 125 Euro Entlastungsbetrag kann man abrufen für Betreuungs- und Hauswirtschaft zum Beispiel oder in der Tagespflege nachher für Kost und Logis. Ich kann den verschieden einsetzen. Das Problem an der Sache ist, dass dieser Betrag eben nicht ausgezahlt wird, was viele denken, sondern die Pflegekasse, die spart diesen Betrag quasi monatlich an. Das ist ein Extrakonto und der ist immer bis zum darauffolgenden Jahr, also jetzt bis Ende Juni 2024 würde dieses Budget quasi auflaufen, dann verfällt es leider. Und die Krux an der Sache ist noch, das ist etwas, was man von einem professionellen Dienstleister abrufen muss, der eben diese Zulassung hat für die Kasse. Oder neuerdings, was viele machen, ist diese Nachbarschaftshilfe. Da kann ich zum Beispiel jemanden, der nicht mit mir verwandt und verschwägert bis zum zweiten Grades ist, kann ich aus diesen 125 Euro abrechnen mit den Kassen, bis die 125 Euro Entlastungsbetrag pro Monat aufgebraucht sind. Das ist halt in dem Fall sinnvoll, wenn man eh schon Nachbarn hat, der kommt eh schon und macht das. Dann kann ich dem auch mal ein bisschen Geld in die Hand rücken. Und das ist eine Art Aufwandsentschädigung. Ansonsten müsste man einen professionellen Dienstleister finden. Und das ist in der Beratung eines der häufig nachgefragtesten Themen. Ich bin vielleicht noch so fit und brauche keine Körpernahpflege. Aber ich habe Probleme, den Haushalt zu managen. Ich kann zum Beispiel nicht mehr die Treppen putzen. Ich kann die Fenster nicht mehr putzen oder einkaufen gehen. Ich komme vielleicht gar nicht mehr raus. Und da ist dieser Entlastungsbetrag genau dafür gedacht, dass man das erledigen lässt. Da muss man auch dazu sagen, dass wir in Schwelm, zumindest für diese Region hier ambulant, ganz gut versorgt sind. Es sieht in einigen Regionen aber ganz anders aus. Und gerade wenn man ländlich unterwegs ist, da habe ich dann häufig das Problem, ich finde gar keinen Anbieter. Also ich habe diesen Betrag, aber ich kann ihn nicht abrufen und möchte vielleicht sogar einen höheren Pflegegrad haben, weil ich merke, es funktioniert nicht. Und dann höre ich von der Kasse, aber Sie haben doch den Entlastungsbetrag nicht einmal abgerufen. Und das kann ja dann nicht sein.
Sie machen bestimmt die Erfahrung, dass es im Verlauf einer Pflegeverantwortung natürlich Veränderungen gibt, ne? Dass sich die Situation verschlechtert und dass Sie dann auch immer neu gefragt werden, ja, jetzt reicht das nicht mehr aus. Ist das so wichtig, auch für Menschen, die in Unternehmen pflegende Angehörige beraten, zu wissen, was heute im Juni gilt, kann im Oktober schon nicht mehr ausreichen, geschweige denn im nächsten Jahr? Ist das so eins Ihrer Kerngeschäfte, dass Sie auch im Verlauf immer dabei bleiben müssen und gucken, was wäre jetzt wichtig?
Die meisten Fälle, die ich tatsächlich aktuell begleite, die habe ich schon vor ein paar Jahren begleitet. Also es ist so ein Prozess von Anfang an, von Antragstellung, bis man das durchgeboxt hat und das Ergebnis erreicht hat, womit wir zufrieden sein können. Und zwischendurch auch mal der Anruf. Ich wollte nur mal sagen, es ist alles in Ordnung, auch das gehört dazu. Oder eben, ja, Sie haben ja gesagt in der Beratung, wenn es schlechter wird, dann bitte melden Sie sich nochmal. Der Fall ist jetzt eingetreten. Und dann sind die Hemmschwellen ja auch sehr niedrig, sich dann nochmal zu melden. Ich komme ja auch gerne ins persönliche Umfeld. Das mache ich ganz gerne, einfach weil die Leute sich da wohler fühlen. Und so unterschiedlich wie wir Menschen sind, sind auch die Angebote und eben auch diese Veränderung. Und gerade wenn man in Bereichen der Demenz unterwegs ist, dann ist es ja auch häufig klar, dass diese Dinge nicht besser werden, sondern dass ich dann in der Beratung immer schon langsam behutsam versuche zu sagen, also irgendwann wird es wahrscheinlich schlechter werden. Und für diesen Zeitpunkt kann man sich dann ja auch schon mal einfach nur die Einrichtung angucken. Ich meine jetzt gar nicht die stationären Einrichtungen unbedingt, damit fange ich nicht an, sondern dass man sagt, probieren Sie es alleine. Wenn Sie merken, Sie kommen an Ihre Grenzen, dann ist das völlig verständlich. Und dann haben wir auch ambulante Strukturen, die wir erstmal nutzen können. Und erst wenn alles ausgeschöpft ist, dann kann man ja auch schauen, wenn jemand möchte, ob man sich dann mal in dem stationären Bereich umguckt.
Gibt es einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, das ist zu spät?
Ich sage den Leuten aus Bauchgefühl hören, man merkt das meistens, wenn die Situation zu Hause kippt. Also eben dann, wenn jemand einfach pflegerisch nicht mehr versorgt ist. Und wenn man zum Beispiel das Pflegegeld bekommt, dann ist es ja auch verpflichtend, dass man diese Gespräche führt und überprüft wird, ob die Pflegeversorgung sichergestellt ist zu Hause. Und da ist es häufig so, dass man dann relativ schnell als professioneller Dienstleister merkt, wenn eine Überforderung oder Überlastungssituation zu Hause ist, dann kann man immer noch gucken, was können wir denn als Entlastungsmöglichkeit noch benutzen? Welche Töpfe haben wir denn noch? Da sind wir wieder beim Thema finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Da hat die Pflegeversicherung ein paar andere Töpfe, die man noch nutzen kann. Ich habe im Fokus in der Beratung nicht nur immer den zu Pflegenden, sondern immer auch die pflegenden Angehörigen mit ihren ganz verschiedenen Belastungen, die das Leben mit sich bringt. Viele sind in einer Sandwich-Position, das heißt, die pflegen nach oben und nach unten. Sie haben noch eigene Kinder zu versorgen und eine Berufstätigkeit. Und irgendwo hat man das Gefühl, dass man an allen Fronten kämpft, aber immer zu kurz kommt.
Entlastungsmöglichkeit für Angehörige. Was ist wichtig zu wissen, was es gibt?
Also die Basis immer natürlich der Pflegegrad. Dementsprechend gucke ich immer, was gibt mir dieser Pflegegrad? Was habe ich für Möglichkeiten? Weil wir haben diese Töpfe und viele wissen es nicht und nutzen es nicht. Es gibt da Statistiken zu, dass Menschen, die eine Pflegeberatung bekommen haben, 80% mehr Leistung abrufen, weil sie wissen, was sie abrufen können. Ab Pflegegrad 2, da habe ich einfach auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Verhinderungspflege zu nehmen. Da habe ich Leute, die haben einen hohen Pflegegrad seit Jahren und gucken mich an wie ein Auto und sagen, Verhinderungspflege, was ist das? Das ist ein schönes Instrument, so wie die Kurzzeitpflege auch. Man weiß ja, dass der größte Pflegedienst Deutschlands die Angehörigen sind. Die müssen entlastet werden. Das lässt sich ja auch oft einfach nicht planen. Kürzlich in einer Beratung war es auch wieder so, dass die Hauptpflegeperson gefallen, von jetzt auf gleich. Und da muss man gucken. Und dafür ist die Kurzzeitpflege eben einfach ein schönes Instrument, um jemanden auch wochenlang, wenn es sein muss, in einer stationären Form unterzubringen.
Das ist ja ein Vollzeitjob, da durchzublicken ohne Pflegeberatung. Fast nicht möglich, oder?
Ich hatte vor kurzem einen Herrn in der Beratung, der war Physiker, war an einer Uni angestellt und ein Professor und sagte zu mir, Frau Fiorentino, ich bin ja Akademiker, aber ich kann mit der Pflegeversicherung nichts anfangen. Es ist ja ein Dschungel. Ich habe es dran gegeben. Bitte, ich brauche dringend Hilfe. Das fand ich bezeichnend und das ist auch so. Auch wenn die Kassen die Pflicht haben, aufzuklären, es ist häufig so geschrieben, dass man es auch gar nicht verstehen kann. Und gerade wenn ich kognitiv eingeschränkt bin, was ja auch ein Baustein der Pflegeversicherung ist oder eben psychische Problemlagen aufweise, dann kann ich das gar nicht verstehen. Und dann weiß ich das auch nicht. Und dann nutze ich das auch nicht. Und gerade die ältere Generation, das ist eine Generation, die auch ungern Hilfe in Anspruch nehmen. So, und dann habe ich jetzt den medizinischen Dienst da sitzen und die möchten nicht hören, was ich kann, sondern die möchten eben hören, was ich nicht mehr kann. Und das ist ja auch schon immer eine Situation, die an sich nicht so schön ist. Deshalb versuche ich darauf langsam vorzubereiten, dass wir gemeinsam diese Vorbereitung machen, bevor der medizinische Dienst kommt. Und erkläre, wie der Ablauf sein könnte, dass die Fragen nicht immer ganz angenehm sind und dass man da einmal durch muss. Und im besten Fall hat man dann erstmal wieder Ruhe.
Was bleibt weiterhin ungelöst, trotz der vielen Möglichkeiten, die Sie eröffnen können in der Beratung, wo Sie sagen, da sind wirkliche Versorgungslücken oder auch Beratungslücken oder finanzielle Lücken?
Wir haben eine Änderung, die ganz nett ist, und zwar die Zusammenlegung der Verhinderungs- und der Kurzzeitpflege. Das war bisher immer ein bisschen sperrig. Man konnte bisher die Kurzzeitpflege komplett mit der Verhinderungspflege kombinieren, also beides zusammenlegen. In den meisten Fällen haben das die stationären Einrichtungen auch so gemacht. Dann hatte man immer die Möglichkeit, die Verhinderungspflege abzurufen, auch stundenweise. Also zum Beispiel, ich habe mittwochs einen Termin beim Yoga. Für die Zeit kann ich zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst oder eine Privatperson beauftragen. Aus diesem Budget wird das dann bezahlt, damit auch die Versorgung sichergestellt ist zu Hause. Und da konnte ich die Hälfte des Kurzzeitpflegebudgets mit reinrechnen. Jetzt ist das Ganze zusammengelegt worden. Jetzt haben wir ein Budget. Das finde ich einfach eine viel schönere Angelegenheit, weil die Leute wissen doch, wo der Schuh drückt. Deshalb freue ich mich über diese Änderung. Jetzt muss ich allerdings mal schauen, zu wann. Da, 1.7.25 Zusammenlegung als Gesamtpaket. Allerdings zum 1.1.24 aktuell schon für Familien, also mit jungen Pflegebedürftigen. Den kommt man dann also eher noch ein bisschen entgegen.
Wie könnte man die Situation der Familien, der Angehörigen und der Pflegebedürftigen nochmal verbessern, wenn Sie Gesetze machen könnten?
Aktuell ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Job reduziere, ich nehme eine Familienpflegezeit oder eine Pflegezeit, dann ist es so, dass ich ein zinsloses Darlehen aktuell beantragen kann. Monatlich wird es ausgezahlt, das muss ich zurückbezahlen. Das ist moderat. Also ich kann auch im Härtefall, wenn ich das eben kein Einkommen habe, nicht zurückbezahlen. Das ist schon in Ordnung. Es ist halt auch ein zinsloses Darlehen. Trotzdem ist es ein Darlehen und auch das muss man sich leisten können. Und leider ist die Pflegeversicherung eine Teilkaskoversicherung. Da würde ich mir eine Nachjustierung wünschen, dass man einfach so ein Pendant zum Elterngeld hat. Dann würde man monatlich ein Einkommen haben, welches eben nicht zurückbezahlt werden muss. Das würde ich mir wünschen. Zum anderen natürlich auch, dass die Arbeitgeber die Instrumente, die sie schon haben und auch teilweise anbieten, auch wahrnehmen. Telearbeit und Gleitzeit, das sind ja beliebte Arbeitsinstrumente, die auch Pflegeangehörigen direkte Entlastung bringen. Manchmal braucht ein Unternehmen gar nichts Neues initiieren, weil sie das schon anbieten. Und manchmal reicht es auch Pflegeangehörigen zu sagen, ich sehe euch. Sich bewusst zu werden, dass es immer eine doppelte Belastung ist, wenn ich pflege. Ich habe immer diese Verantwortung im Nacken.
Was sind die wichtigsten Möglichkeiten der Entlastung neben Pflegegrad, Urlaube, Kurmaßnahmen?
Es gibt Kuren für pflegende Angehörige. Diese werden von der Krankenkasse finanziert, natürlich auf ärztliche Verordnung. Zudem gibt es Möglichkeiten, in den Urlaub zu fahren, in verschiedene Pflegehotels. Dann kann ich meine Angehörigen mal mitnehmen und auch mal abschalten. Oder eben ich fahre selber in den Urlaub und nutze die Verhinderungs- und die Kurzzeitpflege in dieser Zeit. Zudem kann man auch Pflegekurse belegen und das empfehle ich auch, dass man weiß, dass man auch rückenschonend pflegt und sich auch Entlastungsmöglichkeiten sucht.
Und die wichtigsten Änderungen 2024?
Die Kombination aus Verhinderung und Kurzzeitpflege, die werden zusammengelegt als ein Entlastungsbudget, was ich abrufen kann, unbürokratischer als vorher. Ebenso ist es so, dass ich nun nicht mehr nur 10 Tage pro Person habe für 10 Tage Arbeitsverhinderung, um eben die pflegerische Versorgung meiner Angehörigen zu gewährleisten oder sicherzustellen, sondern dass ich 10 Tage pro Jahr pro pflegende Person nutzen kann. Und das ist gerade für die Arbeitenden ganz wichtig zu wissen, dass ich das eben jährlich habe und nicht mehr nur noch einmalig. Zudem ist es so, dass auch endlich das Pflegegeld und auch die Pflegesachleistung um 5% ab dem 1.1.24 erhöht werden und danach sollen die inflationsgemäß angepasst werden. Da sind wir sehr gespannt.